Willkommen zum Durchblick Philosophie, deiner kostenlosen Eintrittskarte in die großen Gedankengebäude der Menschheit. Ich heiße Florian Krämer und führe dich in diesem Podcast durch die Fachgebiete der Philosophie und durch den Stoff der gymnasialen Oberstufe in Nordrhein-Westfalen, inklusive Abiturvorgaben. Wir sind im Moment in der Staatstheorie und beschäftigen uns mit dem Zusammenleben der Menschen. In der Ethik, Episode 29 bis 49, ging es auch schon um unser Zusammenleben, nämlich darum, wie ich mich als einzelner Mensch gegenüber anderen einzelnen Menschen verhalten soll und was ich von anderen erwarten kann. Auch in der Staatstheorie geht es um das, was wir tun sollen, die gehört also auch zur sogenannten praktischen Philosophie. Die Frage ist jetzt aber nicht, wie verhalte ich mich als Einzelner gegenüber anderen Einzelnen, sondern wie organisieren wir alle gleichzeitig unser Zusammenleben? Das ist eine ähnliche Frage wie in der Ethik, aber eben nicht dieselbe Frage. Darum sind auch die Antworten manchmal ähnlich, aber nicht dieselben. Das alles kannst du in Episode 63, dem Einstieg in die Staatstheorie, nochmal genauer nachhören. Zu einem Staat, hatten wir da gesagt, gehört eine Gruppe von Leuten, die durch zentral gesteuerte Regeln organisiert sind. Damit entsteht eine Verteilung von Macht. Das war jetzt keine strenge Definition, eher eine Arbeitsthese, würden wir in der Philosophie sagen. Aber für unsere Zwecke reicht das im Moment. Von hier aus können wir nämlich die einfachen zentralen Fragen der Staatstheorie formulieren. Erstens, wozu brauchen wir überhaupt einen Staat? Und zweitens, was wäre ein guter Staat? Das sind zwar zwei verschiedene Fragen, aber sie liegen nicht sehr weit auseinander. Denn wenn wir sagen können, wofür wir überhaupt einen Staat brauchen, dann können wir auch sagen, was ein guter Staat ist, nämlich ein Staat, der genau das leistet, wofür wir ihn brauchen. Soweit so klar. Also, wofür brauchen wir jetzt überhaupt den Staat? Wenn das unsere Frage ist, dann könnten wir doch mit folgender Überlegung anfangen. Was wäre denn, wenn es keinen Staat gäbe? Wäre die Welt dann besser oder schlechter? Was genau wäre schlechter? Welches Problem hätten wir, für das wir dann einen Staat als Lösung brauchen? Und mit dieser Überlegung wären wir doch schon auf der Spur unserer Antwort, oder? Sie würde uns zeigen, wofür der Staat da ist und was ein guter Staat ist. In der Philosophie, vor allem im Philosophieunterricht, ist deshalb das Gedankenexperiment von der einsamen Insel sehr beliebt. In Episode 66 hieß es noch, einsamer Mensch strandet auf einsamer Insel und schlägt sich einsam durchs Leben. Heute landen wir gedanklich wieder auf der Insel, dieses Mal aber nicht so einsam. Hinter dir liegt wieder mal ein anstrengender Flugzeugabsturz oder ein Schiffbruch. Ein großer Teil der übrigen Passagiere hat aber auch überlebt und sich auf die Insel gerettet. Ihr seid in etwa, sagen wir, 50 bis 80 Leute, unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Nationalität. Ist halt ein sehr gemischtes Publikum in so einem Flugzeug oder auf dem Schiff. Wir nehmen an, dass sich alle halbwegs untereinander verständigen können. Alle schaffen es also auf diese Insel, wo sie jetzt zusammen festsitzen. Das heißt, sie werden irgendwo wohnen müssen, irgendwas essen müssen und so weiter. Sie haben jetzt eine Menge Schwierigkeiten zu lösen. Machen Sie das alleine? Oder eher in kleinen Gruppen? Machen Sie das miteinander oder gegeneinander? Gibt es eine große Gesamtgruppe? Wann? Von Anfang an? Oder bildet die sich erst nach und nach? Und warum bildet die sich? Dieses Gedankenspiel soll simulieren, wie ein Leben ohne Staat aussehen würde. Die Leute auf der Insel haben ja keine Regierung, keine Gerichte, keine richtigen Gesetze. Sie zahlen keine Steuern, bauen keine Straßen, Schulen oder Krankenhäuser und so weiter. Wenn wir wissen wollen, wozu wir den Staat brauchen, dann ist diese Geschichte vielleicht eine gute Hilfestellung. An der Uni würden wir jetzt sagen, wir greifen heuristisch auf diese Geschichte zu. Ich verwende das Szenario auch sehr gerne in der Schule im Unterricht. Hier im Podcast muss ich aber darauf hinweisen, dass das Szenario auch zwei Probleme hat. Erstens, Wenn wir uns fragen, was die Leute auf der Insel wirklich machen würden, ist die Antwort wahrscheinlich, sie versuchen, da wieder wegzukommen. Signalfeuer anzünden, Funkgeräte reparieren, vielleicht Boote bauen und so weiter. Natürlich müssen sie dazu auch ihr Leben irgendwie organisieren. Aber diese Organisation wird für sie erstmal nicht ihr eigentliches Leben sein. Das eigentliche Leben ist zu Hause. Und selbst wenn sie irgendwann merken, dass das gar nicht geht und dass sie dazu verdammt sind, auf dieser Insel zu bleiben, dann wollen viele dieses Leben wahrscheinlich immer noch nicht führen. Im extremsten Fall bringen sich einige um, weil sie nicht dort sind, wo sie sein wollen. Und darum auch gar nicht den Willen haben, irgendwas aus diesem Leben zu machen. Die Frage, wie sie zusammenleben wollen, hat für sie vielleicht gar nicht die gleiche Bedeutung wie für uns. Ihr Verhalten zeigt uns also gar nicht, wie unser Leben ohne Staat aussehen würde. Zweites Problem. Wenn sich die Menschen auf dieser Insel organisieren, dann werden sie wahrscheinlich das machen, was sie aus ihrem alten Leben kennen. Dienste einteilen, Verantwortliche wählen, sich über Leute aufregen, die nicht mitziehen, dabei selber versuchen, möglichst wenig Energie zu investieren und so weiter. Sie reproduzieren das, was es in ihrer Gesellschaft zu Hause schon gibt, nur mit weniger WLAN. Vielleicht funktioniert das auch halbwegs, aber dann bringt uns dieses Gedankenexperiment ja nichts mehr für die Philosophie. Wir wollen ja wissen, wie ein Zustand ganz ohne Staat aussehen würde. Auf diese Insel würden die Leute aber wahrscheinlich schon ganz viel Staat und Gesellschaft mit hineinschmuggeln, ob sie wollen oder nicht. Wie müssten wir das Szenario jetzt verändern? Stephen West vom Podcast Philosophize This, den ich übrigens auch ganz wärmstens empfehle, Stephen West hat vorgeschlagen, dass beim Schiffbruch alle Passagiere zufällig einen heftigen Gedächtnisverlust erlitten haben. Dass sie sich an die Ordnung ihrer Herkunftsstaaten gar nicht mehr erinnern und sozusagen bei Null anfangen müssen. Dann wollen sie vielleicht auch nicht zurück. Gleichzeitig müssten sie natürlich noch genug Gedächtnis haben, um sich untereinander zu verständigen, genug Wissen haben, um auf der Insel eine Infrastruktur aufzubauen und so weiter. Eine etwas holprige Lösung. Aber wir entwerfen hier ja auch keine Romane, sondern Philosophie. Ein anderes Szenario wäre vielleicht, wir müssen unseren verpesteten Heimatplaneten verlassen. Alle werden nach dem Zufallsverfahren auf einzelne Raumschiffe verteilt. Mit den Leuten, die zufällig in deinem Raumschiff gelandet sind, musst du anschließend eine Kolonie auf dem Zielplaneten aufbauen. Ihr seid dort ganz auf euch allein gestellt. Auch wenn die einsame Insel nicht das perfekte Setting ist, werde ich das Gedankenexperiment im Folgenden als das einsame Insel-Szenario beschreiben. Einfach weil das die bekannteste Version ist. Wobei wir die beiden Störfaktoren, die ich genannt habe, jetzt gedanklich immer ausblenden müssen. Ich gehe jetzt also davon aus, dass wir das ausblenden oder zumindest reparieren können. Man kann natürlich, wie immer in der Philosophie, auch das Gegenteil behaupten, dass das ganze Szenario von vornherein Quatsch ist, in jeder Version nirgendwo hinführt. Zu dieser These kommen wir hoffentlich später auch noch, aber jetzt erstmal alles der Reihe nach. Also, alle leben auf der Insel zusammen oder auf dem fremden Planeten. Es gibt dort Ressourcen zum Leben, zum Beispiel einen Wald, in dem wir Holz hacken können, Tiere, die gefangen werden können, einen Fischgrund, eine Süßwasserquelle. Die Ressourcen fallen uns aber nicht in den Schoß oder in den Mund. Wahrscheinlich ist viel Arbeit nötig. Machen wir die jetzt gemeinsam? Geht das überhaupt alleine? Oder kriegen wir das gemeinsam gar nicht hin? Teilen wir uns die Ressourcen auf? Gibt es Konflikte? Oder gehen wir uns aus dem Weg? Trauen wir den anderen? Wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht? Wie entwickelt sich das Zusammenleben? Die Philosophie der Neuzeit hat in der Grundtendenz drei mögliche Szenarien entwickelt. Erstens der Worst Case, der schlimmste Fall. Es gibt keine zentrale Regierung, also gibt es niemanden, der für Ordnung sorgt. Die Starken nehmen sich, was sie brauchen. Die Schwachen werden übergangen, ausgebeutet oder gleich aus dem Weg geräumt. Vielleicht werden sie sogar gequält oder erniedrigt. Vielleicht bilden sich negative Gruppendynamiken. Mobbing im ganz großen Stil. Denn es gibt ja, wie gesagt, niemanden, der das verhindern kann. Andererseits gibt es durchaus Leute, die davon profitieren würden. Also werden die das auch machen. Es setzen sich die egoistischen und gewissenlosen durch. Erstmal. Langfristig sind die aber auch nicht die Gewinner der Situation, denn da sind ja noch genügend andere rücksichtslose Egoisten, mit denen sie dann irgendwann Stress kriegen. Es entwickelt sich ein furchtbarer Kampf ums Überleben, ähnlich wie ein Bürgerkrieg. Das Leben auf der Insel oder auf dem Planeten wird unerträglich. Was passiert dann? Entweder die Menschen rotten sich gegenseitig aus. Oder sie werden irgendwie dran gehindert. Das geht aber nur, wenn jemand die Macht übernimmt, der so richtig aufräumt, der klare Kante zeigt, endgültig für Ruhe sorgt, bis niemand mehr aufmuckt. So ein richtig harter Hund, so ein Drill-Instructor mit großen Muskeln und vielen fiesen Waffen. Das ist zwar nicht schön, ist aber immer noch besser als das ganze Gemetzel vorher. Wenn die Leute auf der Insel also halbwegs bei klarem Verstand sind, müssten sie genau das tun, sich einmal zusammensetzen, eine richtig strenge, mächtige Zentralregierung einsetzen, die den Konflikt ein für alle Mal beendet. Zweites Szenario, der Medium Case, der mittelschwierige Fall. Die Leute leben und arbeiten vor sich hin, mal alleine, mal in Gruppen. Sie wollen eigentlich keinen Streit. Darum eskaliert die Lage auch nicht so heftig wie in Szenario 1. Trotzdem ist das Zusammenleben schwierig, weil es immer wieder Meinungsverschiedenheiten gibt, die sich nicht richtig klären lassen. Wem gehört dieser und jener Baum? Wer hat ihn zuerst entdeckt? Wer darf die Kokosnüsse haben, die drauf wachsen? Was ist mit diesem Holz-gegen-Fische-Deal vom letzten Mittwoch, wo die eine Gruppe ihre Zusage nicht so richtig eingehalten hat? Wir halten es also halbwegs miteinander aus, aber Kooperation ist sehr schwierig, darum kommen wir nicht richtig vom Fleck. Es gibt auch einzelne Übeltäter, die andere beklauen und belästigen. Die werden dann zwar von der Gruppe gemieden, vielleicht ausgegrenzt, aber das Problem wird dadurch ja noch nicht richtig gelöst. Auch in Szenario 2 werden die Bewohnerinnen der Insel sich wahrscheinlich irgendwann zusammensetzen müssen, um ein paar Regeln zu vereinbaren. Und sie werden jemanden finden müssen, der diese Regeln dann auch durchsetzt. Das wird aber nicht unbedingt der Drill-Instructor aus Szenario 1 sein müssen. Denn im Großen und Ganzen funktioniert der Alltag ja. Es funktioniert nur eben nicht alles. Darum können wir den Regeldurchsetzer auch ab und zu mal austauschen, ohne dass gleich Chaos ausbricht. Denn es ist ja nicht nur wichtig, dass es ihn gibt, sondern auch, was er genau tut. Darauf müssen wir uns einigen. Und daran muss er oder sie sich nachher auch halten. Drittes Szenario, der Best Case, der optimale Fall. Alle auf der Insel sind eigentlich ganz happy. Jeder macht sein eigenes Ding und lässt die anderen ihr Ding machen. Es herrscht sozusagen Selbstverwirklichung im großen Stil. Niemand macht anderen Leuten Ärger, wozu auch, es ist ja genug Platz für alle da. Für Streit gibt es gar keinen Anlass. Wie in Szenario 2 versuchen die Menschen vielleicht hier und da zu kooperieren. Das ist aber mit weniger Stress verbunden. Entweder es klappt, dann werden sie sogar Freunde. Oder es klappt nicht, dann suchen sie sich halt jemand anders zum Kooperieren. Nicht alle müssen Freunde werden. Man kann sich ja auch aus dem Weg gehen. In den ersten beiden Szenarien gab es einen Punkt, an dem alle auf der Insel zusammenkommen, um ihre Probleme endlich zu klären. Diesen Punkt gibt's in Szenario 3 nicht. Denn es gibt ja keine Probleme. Natürlich können alle zusammenkommen, um ein paar Dinge zu verbessern. Sie können sogar Regeln vereinbaren, aber sie müssen keine Anführerin bestimmen, denn es hat ja bisher auch ohne ganz gut geklappt. Diese drei Szenarien werfen also sehr unterschiedliche Ergebnisse aus. In Szenario 1 entsteht ein sehr starker autoritärer Staat, der alle ständig in Schach hält, der die Menschen genau kontrolliert, damit nicht wieder Chaos ausbricht. Auch in Szenario 2 entsteht eine zentrale Staatsgewalt, die bestimmte Aufgaben hat, die in ihren Aufgaben aber begrenzt ist. Und in Szenario 3 ist eigentlich gar kein Staat notwendig. Die Leute kommen auch ohne Staat ganz gut klar, vielleicht sogar besser als mit Staat. Warum aber verlaufen diese drei Szenarien so unterschiedlich? Das hat einen offensichtlichen Grund, nämlich die Menschen im Szenario, und einen weniger offensichtlichen, nämlich die Dinge im Szenario. Dazu kommen wir aber erst in der nächsten Episode. Zuerst also zu den Menschen. Szenario 1 nimmt an, dass Menschen, wenn man sie sich selbst überlässt, rücksichtslose Egoisten sind, beziehungsweise, dass sich diese Haltung langfristig breit macht. Szenario 2 nimmt an, dass Menschen eigentlich schon wissen, was sich gehört und was nicht, dass sie nur damit überfordert sind, das auch in die Praxis umzusetzen. Szenario 3 nimmt an, dass die Leute auf der Insel an und für sich eigentlich ganz prima sind. Wir haben es also hier mit drei verschiedenen Menschenbildern zu tun. Dieses Menschenbild steht am Anfang der Staatsphilosophien, die ihnen folgen. Sie setzen den Zug sozusagen jeweils auf eine Schiene in eine ganz bestimmte Richtung. Menschenbild heißt eine Vorstellung davon, wie der Mensch an sich ist, ohne Einflüsse der Gesellschaft außen herum. Das Fachwort dazu kennst du schon aus diesem Podcast, es heißt Natur. Siehe Episoden 2 bis 4. Natur ist das Unbearbeitete, das Vorgegebene, das, mit dem wir auf die Welt kommen. Die Natur können wir bearbeiten, also kultivieren, aber dann müssen wir uns immer nach dem richten, was die Natur uns vorgibt. Wenn es keinen Staat gibt, keine Gesellschaft, keine Kultur, dann schlägt diese menschliche Natur voll durch. Ist das Zusammenleben egoistisch oder altruistisch? Kooperativ oder nicht? Das hängt dann davon ab, was davon in der menschlichen Natur angelegt ist. Und dieses Zusammenleben nennen wir in der Philosophie den Naturzustand. Mit Natur sind jetzt nicht Wiesen und Wälder gemeint, sondern die Natur des Menschen. In diesem Naturzustand gibt es möglicherweise bestimmte Probleme. Darum gibt es in den Szenarien 1 und 2 einen Punkt, an dem sich alle zusammensetzen und gemeinsam eine Lösung besprechen. Diesen großen runden Tisch nennen wir in der Philosophie Gesellschaftsvertrag. Das ist ein Vertrag, den alle mit allen schließen. Alle verpflichten sich, bestimmte Dinge zu tun oder zu unterlassen. Jeder muss also etwas geben, vielleicht was aufgeben, weiß aber durch den Vertrag, dass alle anderen es auch tun und dass das Leben auf der Insel dadurch wahrscheinlich besser wird. Darum sollte jeder vernünftigerweise diesen Vertrag unterzeichnen. In diesem Vertrag steht dann irgendwas drin, was den Naturzustand beendet und dafür sorgt, dass alle jetzt im Staat leben. Der Vertrag begründet die Gesellschaft, darum heißt er Gesellschaftsvertrag. Im Vertrag entscheiden die Menschen, in welchem Zustand sie nachher miteinander leben werden, und dieser Zustand heißt deswegen Gesellschaftszustand. Der Vertrag ist eine Verpflichtung, die alle eingehen. Der Staat hat seine Legitimation, seine Macht und seine Aufgaben deswegen, weil die Menschen in diesen Vertrag einwilligen. Dieses Grundmodell, das ich eben skizziert habe, heißt in der Philosophie Vertragstheorie. Nochmal im Schnelldurchlauf. Ein bestimmtes Menschenbild führt zu einem bestimmten Naturzustand. Die Probleme in diesem Naturzustand führen zu einem bestimmten Gesellschaftsvertrag, und der führt dann zu einem bestimmten Gesellschaftszustand. Diese vier Fachwörter solltest du dir für die nächsten Episoden einprägen. Menschenbild, Naturzustand, Gesellschaftsvertrag, Gesellschaftszustand. Dazu erstelle ich am besten auch eine Übersicht und lade sie hoffentlich bald als kostenloses PDF auf meine Webseite hoch. Eine Vertragstheorie muss also nicht nur den Naturzustand und die Probleme darin genau beschreiben, sondern sie muss auch erklären, wie genau der Gesellschaftsvertrag aussehen müsste, damit er diese Probleme löst. Denn von diesem Gesellschaftsvertrag leitet sich ja nachher ab, was der Staat tun muss, was er darf und was er nicht darf. Wobei das alles natürlich wieder auf einem gewissen Menschenbild aufbaut, einer Annahme darüber, wie der Mensch von Natur aus ist. Das wirft natürlich die Frage auf, woher um alles in der Welt wir wissen wollen, wie der Mensch überhaupt von Natur aus ist. Wenn wir darüber nämlich nichts wissen, dann funktionieren doch diese Vertragstheorien gar nicht, oder? Und vielleicht kommt dir das alles auch viel zu theoretisch oder zu idealistisch vor. So entsteht doch kein einziger Staat wirklich, können wir sagen. Du hast vermutlich niemals irgendeinen Gesellschaftsvertrag unterschrieben, also warum sollst du dich mit solchen Spekulationen überhaupt aufhalten? Beides sind berechtigte Fragen an die Vertragstheorien. Und auf beides gibt es auch eine Antwort. Aber weil jetzt die Abspannmusik läuft, weißt du auch schon, dass diese Antworten nicht mehr in der heutigen Episode kommen. Das will ich lieber gründlich machen. In der nächsten Episode werde ich beide Kritikpunkte klären. Im Anschluss werde ich außerdem einen kleinen Überblick über die Vertragstheorien geben und über die vielen anderen interessanten Themen, die in der Staatstheorie auf uns warten. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst, mir 5 Sterne auf iTunes oder Spotify hinterlässt oder eine nette Rezension im Apple Store schreibst. Wenn du mir eine Mail schreiben oder in meiner Leseliste stöbern willst, findest du mich da draußen in diesem Internet unter www.durchblick-philosophie.de. Bis bald!